Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Es ist kein Zufall, dass es beim Talk mit Georg Bertram auf der Phil Cologne heute Abend auch und ich würde mal sagen voraussichtlich gar nicht so wenig um Jazz gehen wird, aber eben auch nicht nur. Denn das große Thema des Professors für Philosophie an der Freien Universität Berlin heute Abend ist etwas anderes. Warum Improvisation das Leben ausmacht, lautet die Überschrift. Und schon diese Überschrift wirft natürlich Fragen auf. Die wollen wir klären. Schönen guten Morgen, Herr Bertram.
Schönen guten Morgen, Herr Kassel, grüße Sie.
Also eine der Fragen, die ich klären möchte, ist diese. Für viele Menschen ist ja das Improvisieren eigentlich eine Methode, um auf Pannen und Versäumnisse zu reagieren, um was zu machen, wenn man nicht mehr machen kann, was man normalerweise so tut. Also ist Improvisation tatsächlich eine reine Notfalltaktik?
Naja, ich meine, es ist auf jeden Fall richtig zu sagen, dass Improvisation oft als Notfalltaktik eingesetzt wird. Die Frage ist, wie wir dabei über Improvisation nachdenken und wie wir sie verstehen. Und wir verstehen sie oft fälschlicherweise so, als gehe es darum, dass wenn wir gar nicht mehr weiter wissen, dass wir dann halt irgendwie improvisieren müssen. Richtig ist aber, dass man fürs Improvisieren sehr gut vorbereitet sein muss und dass man in diesem Sinne eigentlich das Improvisieren lernen muss. Auch in allen Situationen, in denen man tatsächlich nicht weiter weiß. Das hat nicht nur die Dimension dessen, dass wir tatsächlich in der Lage sein müssen, irgendwie zu agieren. Ja, das heißt, wir müssen Handfertigkeiten gelernt haben, sondern wir müssen auch, und das ist besonders wichtig, wahrnehmen können, dass irgendwas tatsächlich uns zum Improvisieren einlädt. Ja, was wir mit dem Begriff des Unerwarteten artikulieren können, ist gar nichts, was wir als selbstverständlich hinnehmen sollten. Wenn wir tatsächlich nur in routinierter Weise wahrnehmen, dann können wir auch nichts Unerwartetes wahrnehmen und dann haben wir im Grunde auch keine Möglichkeit, tatsächlich auf etwas zu reagieren. In dem Sinne denke ich, dass fürs Improvisieren auch in den alltäglichsten Situationen sowohl Fähigkeiten, sich auf Situationen als solche eingestellt zu haben, die unerwartet sein können, als auch Handfertigkeiten erlernt zu haben, mit diesen Situationen dann produktiv umzugehen, entscheidend sind.
Das ist interessant, was Sie sagen. Ich plaudere mal kurz aus dem Nähkästchen. Ich improvisiere auch gerne. Und oft sagen Kollegen oder andere, na, du improvisierst, wenn du mal schlecht vorbereitet bist. Und die Wahrheit ist, nein. Ich improvisiere am meisten, wenn ich gut vorbereitet bin, weil ich dann das Gefühl habe, jetzt kann ich es mir erlauben.
Absolut, das würde ich komplett unterstreichen. Ich meine, nichts ist so sehr von Improvisation geprägt, wie miteinander zu sprechen. Ja, also alltägliche Gespräche wie unseres gerade jetzt, also ich meine, das ist jetzt nicht ganz so alltäglich, mache ich nicht jeden Tag, aber Sie machen das jeden Tag. Ja, solche Gespräche verlaufen ja so, dass niemand weiß, wo es losgeht. Oder Sie wussten das jetzt vielleicht, aber ich weiß es nicht und ich reagiere. Und wenn ein Gespräch gut verläuft, ist es in improvisatorischer Art und Weise gut verlaufen.
Nun hat die Notwendigkeit zu improvisieren sicherlich in vielen Bereichen für viele Menschen zugenommen durch die Corona-Pandemie und ihre Folgen. Und da sagen doch viele, ich empfinde das als große Belastung. Warum wird Improvisation oft als Belastung empfunden?
Also ich würde im Grunde davon ausgehen, um das jetzt mal so ein bisschen hochtrabend zu sagen, dass da ein falsches Selbstverständnis von uns im Hintergrund rumlungert. Und dieses falsche Selbstverständnis macht uns auch Probleme. Wir verstehen uns als Wesen ja wesentlich, die selbstbestimmt sind, ja, die im Unterschied zu Tieren für sich festlegen, was gilt. Und in dem Sinne haben wir die Tendenz, uns als Wesen zu verstehen, die sich selbst irgendwie Stabilität geben. Das scheint mir aber ein falsches Verständnis von dem zu sein, was wir tatsächlich machen. Was wir wirklich machen können, ist, dass wir Regeln entwickeln, die wir immer wieder zu revidieren vermögen. Ja, genauso wie in der Gesprächsführung gerade gesagt, aber wir können das ja auch nochmal in der sprachlichen Praxis insgesamt versuchen durchzudeklinieren, dass wir heute so viel über geschlechtergerechte Sprache sprechen, dass wir uns so viel darüber auseinandersetzen, was es eigentlich heißt, jemand in einer angemessenen Art und Weise zu begegnen, heißt, dass wir unser Sprechen eigentlich ständigen Revisionen unterziehen. Und insofern glaube ich, dass wir uns richtig verstehen sollten als Wesen, die sich immer wieder selbstkritisch zu revidieren vermögen.
Jetzt reden wir mal wirklich, Sie werden genau das ja heute Abend in Köln auch tun. Reden wir mal über Musik. Da kann man jetzt natürlich nicht behaupten, Improvisation ist ein fester Bestandteil der Musik. Es gibt viele Genres, bei denen das zu völligem Chaos führen würde bei allen Betroffenen. In einigen Bereichen des Jazz natürlich nicht. Und auch darüber werden Sie ja heute Abend sprechen. Aber kann man denn von der Improvisation im Jazz zum Beispiel tatsächlich etwas lernen für den nicht musikalischen Alltag?
Ja, also ich würde jetzt sagen, einerseits natürlich das, was ich gerade schon so ein bisschen gesagt habe, was ganz charakteristisch ist für den Jazz, ist eben, dass es ein hohes Maß an Vorbereitung braucht, um tatsächlich improvisieren zu können. Ja, also das heißt, wenn Sie nur sehr, sehr wenig zu spielen vermögen und wenn Sie auch nur sehr wenig von zum Beispiel harmonischen Strukturen verstehen, haben Sie keine Chance, in irgendeiner produktiven Art und Weise zu improvisieren. Das heißt, Sie brauchen ein enormes Training und das ist eben, wie vorhin gesagt, auch durchaus ein Training der Wahrnehmungsfähigkeiten. Ja, ich muss irgendwie in der Lage sein, wahrzunehmen, dass mein Mitspieler und meine Mitspielerin irgendwas gemacht hat, was interessant ist und wo ich in interessanter Weise darauf reagieren kann. Das scheint mir ganz charakteristisch zu sein. Aber jetzt auch darüber hinaus würde ich ja sagen, es ist auch in der Musik insgesamt gar nicht so ungewöhnlich, dass improvisiert wird. Ja, wir könnten ja auch mal überlegen, inwiefern man nicht zum Beispiel auch ganz normale, sagen wir mal, Konzertaufführungen als solche verstehen kann, wo ein gewisses Maß an Improvisation auch immer vorherrscht. Wie reagiert wird auf einen bestimmten zum Beispiel Schlag der Dirigentin, des Dirigenten, wie die Musiker zusammen zum Beispiel die Stimmung im Raum empfinden, die durchaus auch durchs Publikum mit evoziert wird. Das ist was, worauf sie in dieser Art und Weise auch nicht vorbereitet sein können. Und insofern würde ich denken, dass auch zur normalen Aufführung klassischer ausnotierter Musik improvisatorische Momente gehören.
Mir fällt da was Ähnliches, aber doch auch wieder anderes aus der Popmusik ein. Ich meine, es gibt natürlich heutzutage sehr viele Pop- und Rocksongs, die in Studios so komplex, auch technisch komplex produziert werden, dass das auf einer Bühne nicht reproduzierbar ist. Das heißt, man muss dann ja auf der Bühne sozusagen, es ist eine Unzulänglichkeit, man hat nicht 40 oder 400 Tonspuren und wenn man alles im Computer machen lässt, ist es kein Live-Konzert mehr. Und auch da muss man sich ja darauf einlassen. Da finde ich, dass oft die Musiker, die dann aber auch ganz bewusst nicht versuchen, so zu klingen wie auf der Platte, die besseren sind.
Ja, also das ist in einer gewissen Art und Weise natürlich auch eine Art, wie gerade an der klassischen Musik schon gesagt, auf eine Situation zu reagieren. Ja, wenn ich immer nur nach Schema F spiele, drohe ich mich ganz grundsätzlich von den Situationen, in denen ich stehe, zu lösen. Ja, zu entfremden, könnte man philosophisch sagen. Das heißt, ich gehe in eine unproduktive Distanz eigentlich zu dem, worin ich stehe. Und insofern kann man die Improvisation auch in der Popmusik durchaus so verstehen, dass es eigentlich darum geht, einer Situation, in der die Musikerinnen zum Beispiel auf der Bühne stehen, aber gleichzeitig natürlich auch in der die Musikerinnen mit dem Publikum interagieren, diese Situation als solche tatsächlich zu erleben und ihr angemessen gegenüber zu sein. Das scheint mir charakteristisch zu sein.
Kann sich lassen. Also ich improvisiere jetzt mal auch mit der Uhr. An sich ist unsere Zeit rum, aber mir geht noch ein Begriff durch den Kopf, mit dem sich Philosophen immer gerne und viel beschäftigen. Freiheit. Kein Karlauer, nicht Free Jazz. Gehen wir jetzt weg von der Musik, wieder rein ins wahre Leben. Wie viel hat Improvisation auch mit Freiheit zu tun?
Aus meiner Sicht hat es enorm viel mit Freiheit zu tun, weil wenn das richtig ist, dass wir eigentlich unsere Praxis als eine solche der Selbstkritik verstehen sollten, ist es wesentlich, dass erst dadurch, dass wir uns selbst in dieser Art und Weise Bewegung setzen können und selbst zu verunsichern vermögen, wir wirklich Freiheit gewinnen. Also das heißt, nicht die starren Regeln geben uns Freiheit, sondern dass wir die Regeln tatsächlich in dieser Art und Weise zu reflektieren und zu revidieren vermögen. Und in dem Sinne würde ich denken, dass Freiheit eigentlich eine improvisatorische Errungenschaft ist, menschlicher Praxis.
Georg Bertram, er ist Professor für Philosophie an der Freien Universität in Berlin und heute Abend bei der Phil Cologne in Köln, naheliegenderweise, deshalb heißt sie so, zu erleben bei einem Talk zum Thema Improvisation macht das Leben aus. Herr Bertram, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch heute Morgen und wünsche Ihnen viel Erfolg und auch viel Spaß heute Abend.
Ganz herzlichen Dank, Herr Kassel, einen schönen Tag noch.
Danke.